Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen zu einer neuen Runde politischer Pausen-Podcast. Heute ist mein großartiger Gesprächspartner Dr. Maximilian Schiffers. Herzlich willkommen auch von der NRW School an den Max, der heute die Pause nicht nur mit begleitet, sondern mit Sicherheit ganz eigene Akzente setzen wird.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Naja, in dieser Woche, in diesen Tagen sind die Parteien sehr stark in Bewegung. Wir haben gesehen, dass die CDU sich neu formiert und aufstellt in einer innovativen Konstellation, um Mitglieder mehr zu beteiligen bei der Findung des Parteivorsitzenden. Die SPD ist gleichermaßen auf dem Weg, doppelt gefordert, ne, einen neuen Parteivorsitzenden zu finden. Und vor der Herausforderung natürlich auch die Regierungsbildung weiter zu betreiben. Ja, insofern sehen wir die ehemaligen großen Volksparteien sehr dynamisch in Bewegung.
Genau, und das zu einem Zeitpunkt, der ja ungewöhnlich ist, zumindest für einen Wahlgewinner, dass jetzt die Parteispitze wechselt, gerade zeitgleich, während die Koalitionsverhandlungen abgeschlossen werden sollen. Das bringt natürlich Unsicherheit in einen Prozess, der bisher ja ziemlich professionell läuft. Gerade von medialer Seite wird ja kritisiert, dass diesmal bei den Koalitionsverhandlungen gar nichts nach außen dringt und die Journalistinnen und Journalisten quasi raten müssen, was passiert und gar keine Informationen mehr durchgestochen werden. Hier ist auf Seiten der SPD natürlich die Ungewissheit, wer die Partei übernimmt mit dem eher konservativen dann Kanzler Scholz mit ja letztendlich den linken Kräften, die für die Ampelkoalition ja letztendlich auch an Bord gehalten werden müssen. Und bei der CDU haben wir ja letztendlich erwartbar nach einer schweren Wahlniederlage ja die Frage, wie es weitergeht und welche Personen letztendlich den Aufbruch so vermitteln kann, dass es bei der Landtagswahl zum Beispiel in NRW im Frühjahr nächsten Jahres eben ja zu einer Erneuerung kommt und nicht zu einer erneuten Niederlage.
Ja, ich finde die Union in dem Fall jetzt weniger unerwartet, wie sie sich weiterentwickelt, nach 16 Jahren jetzt in der Opposition sich neu zu firmieren, in der vermeintlichen Opposition, das wissen wir ja noch nicht, ob es so kommt. Interessanter ist die Konstellation der Kanzlerdemokratie, wie sie sich verändern wird. Denn bislang in den 72 Jahren hat sich Kanzlermacht auch durch Parteimacht artikuliert. Olaf Scholz hat sehr früh gesagt, dass er das nicht anstrebt, sondern die bisher in den letzten 2 Jahren geübte professionelle Arbeitsteilung offenbar genießt. Und insofern ist das, was du sagst, zu Recht, zunächst wieder eine neue Herausforderung. Die Arbeitsteilung nicht nur in den Rollenformaten verändert sich, sondern auch durch das Personal. Und das kann natürlich Sand ins Getriebe bringen. Es ist eine interessante Überlegung von Scholz zu sagen, er möchte nicht den Parteivorsitz. Unabhängig davon, dass die Partei ja einmal ihn schon nicht wollte. Das wäre sicherlich unter jetzigen Rahmenbedingungen anders. Aber Macht zu konzentrieren aus dem Kanzleramt heraus hat sich bislang für Steuerung, Führung, auch für das große Vorhaben von Transformation eigentlich bewährt. Insofern ist die Frage, was dann die Rolle der Partei ist, auch im Verhältnis zur Fraktion. Antreibend, oppositionell begleitend, eine Herausforderung, die er sich neu vom Kabinettstisch aus praktisch überlegen muss. Sollte er der Idee folgen, Frau Esken ein Ministeramt zu geben, hätte er, wie damals Schröder eben auch, einen Parteivorsitzenden mit am Kabinettstisch sitzen, also in der Hierarchie einen, der eigentlich über ihm anzuordnen ist, wenngleich das unter Machtkonstellation sich sicherlich so nicht zeigt. Also eine Kuriosität, die sich historisch nicht bewährt hat, aber wir sind vielleicht in so neuen Zeiten, dass man eben auch Kanzlerdemokratie neu denken muss, zumal sie wahrscheinlicher schwächer wird, wenn drei beteiligt sind und nicht nur zwei.
Genau, ich glaube, auch hier liegt tatsächlich auch die Chance und die große Dynamik, die wir beobachten können, dass wir von hierarchischen Steuerungsmodellen Abstand nehmen und viel mehr kollaborativ arbeiten, dass sich letztendlich hier dann die Rollen auch punktuell verschieben, je nachdem, welche Arten von Entscheidungen dann in der Koalition beziehungsweise in der Regierung durchgearbeitet werden. Ich kann mir vorstellen, dass gerade progressive Policies, die die Ampel beschließt, dann gerade von einer eher linkeren Parteiführung besser verkauft werden können oder hier dann eben als Sieg eingefahren werden, als eben von dem stärker konservativen Kanzler Olaf Scholz, der letztendlich ja auch, was die Wählerwanderung angeht, viele Wählerinnen und Wähler angesprochen hat, die tendenziell davor eher Merkel-Wähler waren. Und ich kann mir vorstellen, gerade durch die vielen Köpfe, die vielen Gesichter, die man hier sieht, dass man hier auch strategisch abwägen kann, welche Person, welches Gesicht dann ja auch gewisse Härten verkünden muss, um das glaubhaft zu machen. Gerade wenn es dann eben um Steuererhöhungen geht oder das die Nicht-Einführung von einer Vermögensteuer, die ja sowohl SPD als auch Grüne gefordert haben, wo die FDP dagegen ist. Hier werden ja alle drei Koalitionspartner federn lassen müssen. Und über so einen kollaborativen Ansatz kann ich mir zumindest vorstellen, dass das eher den neuen modernen Anforderungen an modernes Policymaking, an moderne Politikgestaltung gerecht wird.
Ja, könnte sein. Das ist also so New Work-Überlegungen von agiler Steuerung einziehen und mit der neuen Generation, auch der jüngeren Generation, der Citrus-Generation, kann das auch umsetzbar erscheinen für so eine Altpartei wie die SPD. Bin ich nicht sicher, ob das funktioniert. Man hat natürlich sofort auch bei Olaf Scholz in der Person Helmut Schmidt nochmal vor Augen, der eben auch am Ende gescheitert ist, weil er die Parteimacht nicht hatte. Und Schröder ging es auch ganz ähnlich. Also gemessen an den 72 Jahren war die Mehrzahl der Erfolgsmodelle der Kanzlerdemokratie durch Kanzlermacht abgesichert, die über Parteimacht eben erkennbar war und auch an Stärke gewonnen hat. Andererseits Bundesparteitage kennt man, dass sie viele Entscheidungen treffen, die mit der Regierungsarbeit dann wenig zu tun haben. Man rettet sich damit, dass man oft Anträge dann verweist an bestimmte Ausschüsse und dann soll es im nächsten Jahr wieder behandelt werden. Das ist nie 1:1, aber es ist ein wichtiges Spielfeld, inhaltlich sich auszutauschen, ein Spielfeld, um inhaltlich auch gemeinsam Positionen zu entwickeln. Das ist nicht zu unterschätzen. Und entweder gibt es das Modell Parteien dann, sich mit sich selbst zu beschäftigen, dass sie also etwas tun und nicht stören beim Regieren oder eben zu 100% integriert aus dem Kanzleramt heraus. Es gibt eben verschiedene Vorgehensweise, aber Scholz scheint ja sehr klar zu sein, dass er den anderen Weg gehen will, den Helmut Schmidt letztlich auch gegangen ist und auch Gerd Schröder.
Genau, und ich glaube, das passt auch zu den großen Herausforderungen, die jetzt anstehen, weil die neue Regierung darf sich ja gerade jetzt nicht im Klein-Klein verheddern und sich nur auf kurzzeitige Policy-Ziele festlegen, weil wir haben ja eine ganze Reihe von großen Herausforderungen, wo eigentlich schon längst die Richtungsentscheidungen für die nächsten 20, 30 Jahre hätten gelegt werden sollen. Deswegen stimme ich dir da vollkommen zu, dass gerade die Jungen im Parlament, in den Fraktionen und dann eben auch in Regierungsverantwortung hier das Kabinett auch vorantreiben müssen. Weil es geht ja nicht nur um den Klimawandel, der jetzt gerade mit der COP26 in Glasgow viel in den Medien ist, oder auch um den Umgang mit Corona über die nächsten Jahre oder auch die Digitalisierung im Bildungsbereich, in Wirtschaft und Gesellschaft. Letztendlich müssen die Akteure ja gerade dieses langfristige Policymaking über die Legislaturperiode hinaus auf das Zieljahr 2030, 2050 legen und hier eben Lernprozesse reinbekommen, die wir bisher in dem Nullsummenspiel zwischen jeweiliger Regierung und Opposition gerade eben nicht gehabt haben, dass wir die langen, eher konservativen Pfadabhängigkeiten haben und letztendlich viele Phasen von Stabilität, wo letztendlich die Verlust- und Risikoaversen deutschen Wählerinnen und Wähler immer die Politik der kleinen Schritte gewählt haben und weniger den großen generationengerechten Weg. Und hier in dieser neuen Governance-Herausforderung für die künftigen Generationen gibt es dann eben Raum für Experimente und Raum für Innovationen im Gestaltungsprozess, sofern man sie dann auch zulässt.
Ja, und damit auch den Ansatz, praktisch disruptiv zu denken, aktiv schöpferisch zerstören im Schumpeter'schen Sinne, um gar keinen Pfad Nostalgie aufkommen zu lassen. Wer so einen Aufbruch übersetzt, braucht ein extrem gutes, kohärentes Kommunikationskonzept und muss sich in kurzer Zeit Vertrauen aufbauen, dass man diese Sicherheitsdeutschen auch führen kann mit ganz viel Zumutung und idealerweise im ersten Jahr nach der Wahl. Ich schließe nicht aus, dass diese Aufbruchskoalition, die diese Semantik ja prägt, genauso vorgehen wird. Und das wäre in der Tat ein neuer Ansatz, der sehnsüchtig von vielen Bürgern ja auch durchaus erwartet wird, wenn man uns sagt, was auf uns zukommt. Denn der Wahlkampf war zumutungsfrei. So wird es vermutlich nicht weitergehen. Und die Chancen, wissen wir, für solche radikalen Einschnitte, wenn sie nicht durch exogene Schocks vorgegeben werden, doch zu steuern, sind am Anfang am größten, nicht am Ende der Legislaturperiode. Aber Rot-Grün startete sehr stolpernd, wenn wir uns erinnern. Da musste man lernen, wie man überhaupt Gesetze macht. Die wurden permanent nachgebessert und man hatte nach wenigen Monaten den Eindruck, die können das überhaupt nicht. Obwohl sie vor allen Dingen wie jetzt auch die 3 Jahre in gesellschaftspolitischen Innovationsszenarien total identisch sind. Also da wird ja eine Schubkraft sich entwickeln im gesellschaftspolitischen Bereich. Aber unabhängig davon wäre das ein Ansatz, der neu wäre für das Regieren.
Richtig, genau. Und gerade wenn man den Blick über den Atlantik wagt, sieht man ja auch gerade an der Administration Biden, dass auch eine sehr progressiv anmutende Regierungsagenda von den alten Kräften durchaus blockiert werden kann, sogar nicht von der Opposition letztendlich, den Minderheiten im Repräsentantenhaus und im Senat, sondern parteiintern. Das heißt, die Hauptüberzeugungskraft, die die neue Konstellation auf alle Fälle entwickeln muss, ist auch nach innen. Also um wieder zurück nach Deutschland zu gehen, es gab jetzt ein paar Berichte, dass gerade auch die Jugendorganisationen von SPD und Grünen schon Kritik angemeldet haben, dass der Kurs, der jetzt vorgezeichnet wird, nicht in ihrem Sinne ist. Und hier die eigenen Leute einzubinden, die eigenen Unterstützerkreise zu mobilisieren und aktiviert zu halten, dass hier eben keine Resignation im ersten Jahr auftaucht, wie wir es jetzt gerade an der Administration Biden sehen. Das ist die zentrale Herausforderung, um dann letztendlich auch die großen Wandelprozesse und Transformationsprozesse zu framen, also dass man hier die Bevölkerung auch nicht verschreckt, sondern mitnimmt. Und letztendlich dann auch so gestaltet, dass tatsächlich am Schluss auch ein gutes Policy-Ergebnis, Good Governance bei rauskommt. Weil mit Framing alleine ist es natürlich nicht getan. Es ist natürlich zentral, jetzt eben nicht genau in diese Verlustängste reinzusprechen und die kurzfristigen Härten, die vielleicht entstehen, zu stark zu betonen, sondern letztendlich den Blick mindestens 4 Jahre, 5 Jahre in die Zukunft zu setzen, weil man kann jetzt natürlich schon feststellen, so die Verzichtsrhetorik, man darf nicht mehr nach Mallorca fliegen wegen dem Klima, müsste man ja letztendlich umdrehen. Wenn wir jetzt das Klima nicht nachhaltig schützen, steht nicht etwa der verbotene Flug nach Mallorca im Weg, sondern letztendlich das Timing. Dann habe ich vielleicht meinen Flug gebucht in den Ferien, aber genau in dieser Zeit ist ein Waldbrand oder eine Überschwemmungskatastrophe und ich komme gar nicht hin. Das heißt, man muss letztendlich diese Punkte mit einpreisen, die wir ja dieses Jahr auch vielfach gesehen haben. Also wenn wir jetzt nichts machen, können wir zwar den Flug in den Urlaub buchen, aber vielleicht nicht antreten, weil uns die Wetter- und Klimaphänomene einen Strich durch die Rechnung machen. Und ich glaube, so kann man den Bogen schlagen, um sowohl die jetzigen Generationen 60 plus, 50 plus, als auch die jüngeren Generationen unter 30 für so eine Transformation zu gewinnen.
Wir können, um Politik zu erreichen, natürlich bei der Transformationsforschung uns angucken, die ja interdisziplinär daherkommt. Da sind ja Framing und Kommunikation nur ein Akzent. Ein anderer ist beispielsweise über konsultative, partizipative Verfahren, neue Formate einer Beteiligungsarchitektur zu stabilisieren, die genau das begleiten. Ein anderer Akzent ist Widerstand zu lieben und sich mit Widerständen geradezu in einer Liebesbeziehung einzulassen, sie auf sich wirken zu lassen, sie vielleicht auch emotional zu umspielen oder mit ihnen emotional auch zu rechnen und sie einzubeziehen. Und zwar nicht nur am Entstehungsprozess, sondern auch, wenn der Transformationsprozess passiert ist. Also da gibt es so viele auch wissenschaftliche Konzepte, die die Politikwissenschaft traditionell bisher sich nicht angeguckt hat, die aber aus der Verhaltensökonomie, aus der Psychologie kommt. Insofern wäre das auch gut, in einem weiteren Podcast das nochmal zu besprechen, welchen Mehrwert man bekommen kann über andere Disziplinen, um ja letztlich einen Veränderungsprozess steuern zu können, der auch die Qualität der Demokratie erhält.
Richtig. Und du stellst ja gerne die Frage nach dem, wie steuert man Wandel? Das ist letztendlich die Klammer, die beides dann verbindet. Sowohl die experimentellen, verhaltensökonomischen Elemente, Beteiligungsformate wie die von dir gerade angesprochenen Bürgerräte, Beteiligungsprozesse auch im Lokalen und dann letztendlich die Überzeugung, also die Verbindung von Überzeugungs- und Gestaltungsarbeit.
Ja, und das ist sowieso ein Cliffhanger. Nochmal natürlich eine Aufforderung an alle, sich weiter einzuschalten, wenn beim nächsten Mal das Pausenbrot gegessen ist, sich wieder daran zu erinnern, dass bei dem neuen Pausenbrot man wieder einschaltet, bei einem neuen politischen Pausen-Podcast. Ich bedanke mich bei Max Schiffers, der diese Woche mitgemacht hat. Und wir freuen uns auf weitere Herausforderungen, die Politik uns mit als Aufgabe geben wird für die Politikwissenschaft und für die NRW School of Governance. Danke, Max.
Gerne. Danke für die Einladung.